Hallo, hier ist wieder Think and Do, das Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 8. Bei uns geht es heute um die Initiative Lectures for Future. Dazu habe ich mit Joe Fensterle gesprochen, der ist Professor an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Mitinitiator des Ganzen. Er hat mir erklärt, was Lectures for Future eigentlich ist und welche Ziele es hat. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Gespräch. Heute habe ich einen Gast hier im virtuellen Podcast-Studio des Stifterverbandes, nämlich Joachim Fensterle. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Fensterle, Sie sind Professor an der Hochschule Rhein-Waal. Das ist, glaube ich, richtig, ne? Mhm. Und Sie sind heute hier, weil Sie ein Projekt gestartet haben, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Lectures for Future. Bevor wir das tun, würde ich Sie aber bitten, sich vielleicht einmal kurz den Hörern vorzustellen.
Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Joachim Fensterle. Ich bin Professor für Biotechnologie Bioengineering in der Hochschule Rhein-Waal. Da bin ich jetzt seit 5 Jahren. Gleichzeitig bin ich da der Leiter von dem gleichnamigen Studiengang Bioengineering und meine Station vorher, ich war 3 Jahre in Frankreich, 1 Jahr in Italien, habe am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie promoviert, war dann in Würzburg, war dann in Industrie und dann bin ich letztendlich in der Hochschule Rhein-Waal aufgeschlagen.
Okay, Bioengineering, haben Sie da bestimmte Schwerpunkte, mit denen Sie sich beschäftigen?
Ja, also ich selber, ich habe Biotechnologie direkt studiert, das heißt, ich komme aus der Biotechnologie, weitesten Sinne angewandte Mikrobiologie. Also ich habe hauptsächlich Infektionsbiologie, Tumorbiologie gearbeitet. Der Fokus hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Also die Mikrobiologie ist geblieben. Jetzt geht es schon mehr so erneuerbare Energien, Bioplastik. Aber was ich auch mache, ist Digitalisierung zum Beispiel in der Lehre. Ich bin auch bei den Digifellows dabei vom Stifterverband, wo ich ein Projekt habe, wo wir Smart Glasses einsetzen wollen, um Laborpraktika besser betreuen zu können.
Was ist das für ein Projekt?
Also da geht es darum, dass man immer ein bisschen mit dem Problem konfrontiert ist. Man hat relativ viele Studierende in dem Praktikum zu betreuen. Das lässt sich nicht umgehen und man hat aber relativ wenig Betreuer. Und man kann also natürlich nicht die ganze Zeit den Studierenden auf die Hände schauen. Was aber wichtig ist, im Praktikum geht es ja darum, manuell was zu lernen, also die Manual Skills im Prinzip auszubauen. Und wenn da was falsch gemacht wird, kann man, wenn man nicht daneben steht, nicht korrigieren. Die Studierenden können auch selber oft nicht sehen, was das Problem ist. Und deshalb ist da die Idee bei dem Projekt, dass über die Smart Glasses im Prinzip aufgezeigt wird, was zu tun ist. Also die Schritte kriegen die eingeblendet. Und bei den kritischen Schritten kann ich dann beispielsweise direkt filmen, was die machen, und die Studierenden haben dann später die Möglichkeit, nochmal anzuschauen, wo war vielleicht der Fehler, warum ist es so schlecht gelaufen oder gut gelaufen, und man kann auch in der Nachbesprechung dann einzelne Beispiele aufgreifen, wodurch dann der Effekt, der Lerneffekt deutlich nachhaltiger ist, weil die Studenten diese Ergebnisse auch mit ihren haptischen Geschichten verknüpfen können, selbst wenn man nicht immer Zeit hat, direkt daneben zu stehen.
Was sind das für wundersame Smart Glasses? Also kann man die irgendwie um die Ecke beim Saturn kaufen? Wahrscheinlich eher nicht,
ne? Die kann man jetzt nicht beim Saturn kaufen, aber das sind durchaus Smart Glasses, die auf dem Markt sind. Also wir benutzen welche, die werden jetzt schon eingesetzt in der Industrie, weil da geht es zum Beispiel um Remote-Wartungen. Also wenn Sie jetzt einen Monteur losschicken, der irgendeine Maschine warten soll, dann setzt er sich ein Smart Glass auf und remote sitzt der Experte und der kann dem dann in Echtzeit sagen, bitte da oben rechts jetzt die Schraube zudrehen.
Ja, ich hatte auch mal zwischendurch gelesen, dass die auch oft bei Lagerhaltung oder in Logistik eingesetzt werden. Ne? Also gerade wenn die Leute losziehen und
wo was abholen und so weiter. Man hat halt bei den Smart Glasses, das ist für uns das Interessante, man hat halt die Hände frei. Und gerade wenn ich jetzt in einem Praktikum bin wie Mikrobiologie, möchte man nicht unbedingt, dass die, die Leute, die mikrobiologisch arbeiten, ständig ihre Finger, wo möglicherweise kontaminiert sind, dann mit irgendwelchen Computern noch hin und her interagieren müssen. Und das hemmt natürlich auch. Und das ist bei uns der Vorteil, warum wir das mit den Smart Glasses einsetzen möchten.
Spannend. Sozusagen der, ja, eine späte Entwicklung der Google Glasses, die sich
genau, darauf zieht. Ne? Genau, mhm. Ja. Das ist im Prinzip, ursprünglich waren das die Google Glasses. Die Google Glasses sind für uns, wären ungeeignet, weil wir im Labor müssen die Leute ja Schutzbrillen aufsetzen. Und deshalb brauchen wir spezielle. Da gibt es jetzt nur noch wenige Modelle, die das können, dass man das mit einer Schutzbrille kombinieren kann.
Verstehe. Glauben Sie, dass sowas nochmal wiederkommt, wie die Google Glasses? Eigentlich haben Sie ja viele tolle Möglichkeiten, ne? Vielleicht auch für den Alltag.
Also ich weiß nicht, ob im Alltag, ob jeder jetzt mit den Google Glasses rumlaufen soll oder ob man das überhaupt will. Also das ich weiß es nicht, ob ich so in so einer Zukunft leben möchte, wo jeder ständig das hat. Das kann schon sein, dass das passiert. Aber ich glaube, es gibt einfach Anwendungen, wo das wunderbar ist. Also eine Sache, was wir jetzt auch so einsetzen, ist, wenn ich jetzt eine Gruppe Studierende habe, die jetzt erstmals an einem Bioreaktor arbeiten sollen, was ein recht komplexes Gerät ist, dann kann ich natürlich und das machen wir auch, dann kann ich die Einführung des Geräts über die Smart Glasses laufen lassen. Also da muss nicht jedes Mal der Betreuer nebendran stehen, sondern da kann der im Prinzip mit den Smart Glasses wissen, was zu tun ist. Und an den kritischen Stellen kann man dann einen Remote-Betreuer zuschalten. Und das Gleiche können Sie natürlich jetzt machen, wenn Sie jetzt, was weiß ich, Sie kaufen sich eine neue Spülmaschine. Sie können diese Spülmaschine in Betrieb nehmen. Oder in der Arztpraxis, der hat ein neues CT und es kommt eine neue, was weiß ich, Krankenschwester, die dann das Gerät bedienen muss und kann dann diese Bedienung über die Smart Glasses erlernen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr sinnvoll und das wird auch kommen. Die private Anwendung, da gibt es sicher auch, sagen wir mal, Anwendungsbereiche, aber ich fände es schon gut, wenn die Leute nicht rund um die Uhr mit dem Smart Glass rumlaufen, sondern auch mal aus dem Fenster gucken.
Oder aufs Smartphone
gucken. Oder aufs Smartphone, ja.
Ja. Was man vielleicht noch erwähnen muss, also Sie haben es gerade so ganz kurz im Nebensatz gesagt, diese Geschichte mit den Smart Glasses war im Rahmen eines Fellowships für die Hochschullehre, so heißt ein Programm vom Stifterverband, da sind Sie 2016, glaube ich,
2016, genau,
ausgezeichnet worden. Ne? Genau. Programm läuft übrigens immer noch. Man kann sich auch bis Juli für die nächste Runde noch bewerben. Also wer immer da draußen jetzt gerade zuhört und an sowas interessiert ist, einfach mal auf die entsprechende Internetseite vom Stifterverband gehen. Hochschule Rhein-Waal. Den Rhein kennt man, die Wahl wahrscheinlich weniger, ne? Also zumindest, wenn man nicht vielleicht gerade vom Niederrhein kommt, die Wahl ist, glaube ich,
Der Rhein wird zum Wahl quasi, genau. In den Niederlanden, so mehr oder weniger. Das kann ich jetzt aber auch erst sagen, seit ich dort bin. Wie Sie wahrscheinlich meinem Akzent schon ein bisschen raushören, bin ich kein gebürtiger Niederrheiner, sondern komme weit aus dem Süden. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, ging es mir am Anfang so wie Ihnen. Rhein-Waal, warum geht man da hin? Dann auch noch englischsprachig, also der Studiengang Bioengineering, Biotechnologie ist englischsprachig. Und jetzt bin ich, wenn ich ehrlich bin, vollkommen begeistert von der Hochschule, auch von dem Studiengang. Also alleine, dass Sie mal von dem Studiengang kann ich natürlich am meisten erzählen, da bin ich drin. Mhm. Vielleicht generell, Hochschule hat 4 Fakultäten. Wir haben Technologie und Bionik, Gesellschaft und Ökonomie, Kommunikation und Umwelt. Die sitzen im Campus Camp Lindfort und wir sind die Fakultät Life Science, also ich bin in der Fakultät Life Science und der Studiengang Bioengineering, wir haben circa 350 Studierende aus 65 Nationen.
Boah.
Und das ist, also ich glaube, was Internationaleres finden sie kaum mehr und das ist wirklich ein Traum. Also das ist einzigartig und das ist wirklich eine Perle am Niederrhein in dem Fall, um die Hochschulperlen aufzugreifen.
Ja.
Und das macht unheimlich Spaß. Und das ist wirklich was dann echt erstaunlich ist. Die Hochschule gibt es ja erst seit 2009, ist also eine recht junge Hochschule. Aber diese Internationalität ist was wirklich Herausragendes. Und das ist wirklich unglaublich bereichernd für die Studierenden selber, aber auch für die Dozenten.
Wie viele Studierende gibt es insgesamt an der Hochschule?
Insgesamt gibt es rund 7.500. Okay. Ja, die exakte Zahl weiß ich jetzt nicht, aber um den Dreh rum.
Gut, aber das hat ja wahrscheinlich auch dann seine Auswirkungen auf so Städtchen wie Kleve oder Camp Lindfort, denke ich mal. Ne?
Also gerade Kleve ist, glaube ich, deutlich bunter geworden mit der Hochschule. Und das Schöne an dem Campus ist, ich glaube, die wurde mal als der viertschönste Campus in Deutschland ausgezeichnet. Der Campus ist wirklich schön, weil der ist direkt an Kleve hingebaut, an dem alten Hafen. Also das ist eben nicht so eine Hochschule, die so an Stadtrand gedrängelt wurde, sondern die ist wirklich in der Stadt integriert. Und man hat auch das Gefühl, dass die Klever das wirklich so als mit in die Klever Gemeinschaft integriert haben. Also ist ganz schön, muss ich sagen.
Toll. Also ich war noch nicht vor Ort, aber jetzt, wo Sie es so plastisch erzählen, werde ich, glaube ich, mal hin. Also ich kenne Klever, aber ich habe die Uni noch nicht
besucht. Herzlichste Einladung. Ich muss mich ja auch für den Kaffee dann irgendwann mal revanchieren können.
Okay, das verschieben wir dann mal auf einen schönen Sommertag. Mal schauen. So, jetzt haben wir die Hochschule auch abgearbeitet. Kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema. Weshalb Sie heute hier sind. Also Stifterverband hat ein Projekt ausgezeichnet mit der Hochschulperle, wie gesagt, im Monat Juni 2019 für ein Projekt, das nennt sich Lectures for Future. Was hat es damit auf sich?
Also ganz einfach gesagt geht es einfach darum, dass man eine bestehende Lehrveranstaltung nimmt und den Inhalt durch das Thema Klima ersetzt. Also beispielsweise bei mir ist es eine Vorlesung Bioverfahrenstechnik und in der Vorlesung werde ich dann anstatt Bioverfahrenstechnik das ursprüngliche Thema über den Klimawandel reden. Es gibt einige Aspekte, die dann auch mit der Bioverfahrenstechnik verknüpft sind, aber wir wollen das ersetzen. Und der Hintergrund ist natürlich, dass wir dadurch die Aufmerksamkeit setzen müssen, wie wichtig es ist, da auch was zu tun. Und Lectures for Future hört sich natürlich nicht zufällig ähnlich an wie Fridays for Future und wir möchten da auch explizit die Fridays for Future unterstützen, weil im Prinzip haben die recht, es muss was passieren. Wie genau, das sei mal dahingestellt, aber es muss was passieren, es muss sich hinsichtlich Klimawandel was bewegen und das ist eigentlich, dass wir sagen, hier muss auch von unserer Seite aus mal ein Signal gesetzt werden. Genau das Signal wollen wir mit dieser Aktion im Prinzip setzen.
Sie sagen jetzt wir. Wer ist in diesem Falle wir? War das eine Gemeinschaftsaktion von Kollegen in Kleve oder wie kam das zustande?
Also ganz ursprünglich kam es, wenn man ehrlich ist, so zustande, dass ich mit meinem Hund Gassi gegangen bin und diese Idee hatte und es dann mit meinem Sohn besprochen hat, der bei Fridays for Future aktiv ist. Und als der nicht gesagt hat, das ist ja vollkommener Murks, habe ich mich dann quasi mit so ein paar Kollegen und Kolleginnen zusammengesetzt und überlegt, macht sowas Sinn, wie kann man das machen? Und dann haben wir also 10 Kolleginnen und Kollegen aus der Hochschule Rhein-Waal, wir gemeinsam haben gesagt, oh ja, das machen wir, das ist eine gute Idee und haben dann im Prinzip diesen Aufruf initiiert. Also so ist es im Prinzip entstanden. Ja. Okay.
Die Scientists for Future machen da auch mit oder in Kooperation mit denen oder wie?
Genau, also wir haben die Scientists for Future, die haben ja im Prinzip so einen Aufruf, wo ich will jetzt nicht lügen, habe so rund 27.000 Wissenschaftler unterschrieben haben, wo sie in dem Aufruf im Prinzip auch zum Handeln bezüglich Klimawandel aufgefordert haben. Und deshalb ist es natürlich jemand, das sind natürlich Leute, wir sind ja selber Wissenschaftler, das naheliegend ist. Und wir haben natürlich sehr, sehr früh dann mit denen Kontakt gesucht und die waren auch begeistert und wir haben gleich beschlossen, das machen wir zusammen, weil wir wollen ja nicht, 800 verschiedene Aktionen aufbauen, sondern wir wollen im Prinzip gemeinsam auftreten und da waren wir uns alle einig und deshalb ist es sehr schnell dann zu einem gemeinsamen Aufruf geworden. Also die Scientists for Future und Lectures for Future ist im Prinzip eins. Also man kann schon fast sagen, es ist eine Aktion jetzt aus den Scientists for Future raus, auch wenn die Initiierung unabhängig von denen jetzt an der Hochschule Rhein-Waal passiert ist.
Es gibt eine Website, lecturesforfuture.org.
Genau.
Da kann man nochmal nachlesen, genau, um was es eigentlich geht. Da wird der Aufruf, glaube ich, nochmal abgedruckt. Und da sieht man auch, wie man mitmachen kann.
Genau, auf der Website ist der Aufruf nochmal ein bisschen ausformuliert, dass man auch ein bisschen nochmal den Hintergrund sieht, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht ist da ganz wichtig, nochmal zu sagen, es ist bewusst so, dass es jetzt keine zentral gesteuerte Aktion sein soll oder irgendwas, sondern wir sehen das so, das ist eine Aktion im Rahmen der Freiheit der Lehre, dass man sagt, also wir wollen bewusst unsere Freiheit der Lehre einsetzen, dass wir sagen, man könnte jetzt eine Stunde Bioverfahrenstechnik machen, aber Klima ist so wichtig, dass wir in dem Fall lieber mal eine Stunde Klima vermitteln. Und wir wollen natürlich deshalb auch niemand reinreden, wie er genau das macht, welche Veranstaltung oder sowas dafür geeignet ist. Und das ist jetzt im Prinzip nochmal so ein bisschen beschrieben, was da der Hintergrund ist. Und natürlich wollen wir ja auch, dass das gesehen wird. Und das ist das eine ist eben, dass man dann die Veranstaltung einfach auf der Webseite registrieren kann, also die Veranstaltung, die man selber plant zu machen. Und das andere, was wir natürlich gezielt ausnutzen wollen, ist, dass die Studierenden, die in der Veranstaltung sind, diese gerne eben auch teilen auf den sozialen Medien. Im Normalfall ist es natürlich nicht so, dass man als Professor es gerne hat, wenn man ständig gefilmt wird. Aber in dem Fall ist es explizit gewünscht.
Ja. Und da dann auch wieder unter dem Hashtag Lectures for Future.
Genau, unter dem Hashtag Lectures for Future. Und das Teilen ist sicher sehr viel sinnvoller, wie wenn der Professor selber teilt. Ich habe, glaube ich, auf Instagram 18 Follower und 2 davon sind Hunde. Also das kommt.
Ja, ich sehe schon, die Hunde spielen eine große Rolle in dieser Geschichte. Das Ganze findet statt am 14. Juni. Also das ist, glaube ich, der Haupttag.
Genau, ja.
Und soll aber danach die Tage dann auch noch.
Genau, also das ist im Prinzip die Kernaktion. Wenn es geht, sollten die, sind die Leute aufgerufen, am Freitag, dem 14. Juni, das zu machen. Das ist natürlich dann eben auch ein Freitag. Das ist schon so ein bisschen gedacht. Aber natürlich hat nicht jede Kollegin oder jeder Kollege am Freitag eine Vorlesung. Und um denen eben die Möglichkeit zu geben, mitzumachen, geht es bis Donnerstag. Es gibt auch einzelne Veranstaltungen, die sind noch ein bisschen später, weil der Donnerstag ist dann gleich wieder ein Feiertag. Also da sind wir auch nicht päpstlicher als der Papst. Wir wollen halt nur an einem bestimmten Datum anfangen. Also wir sind jetzt nicht so glücklich, wenn Leute halt vorher was machen, aber ab dem 14. geht's los.
Ja. Also das Ganze komplett dezentral,
genau,
konzentriert auf diese Veranstaltung. Es gibt jetzt nicht noch irgendwo eine zentrale Kundgebung oder sowas.
Das ist nicht überhaupt nicht. Also das, also sagen wir mal, die Kundgebung findet dann hoffentlich in den sozialen Medien statt, wenn die Studierenden das spiegeln in den sozialen Medien. Aber es gibt keine was weiß ich, zentral gesteuerte Veranstaltung. Ich habe es gesehen bei manchen Hochschulen, auch die Kolleginnen und Kollegen in Kamp-Lindfort, die machen das, legen das noch ein bisschen mehr als Reihe an. Das kann man natürlich machen, ja. Also auch wenn einzelne Hochschulen dann sagen, wir wollen das so ein bisschen bündeln, ist super, da wollen wir niemand reinreden. Ja, aber das ist jetzt nicht, sagen wir mal, das muss, dass jetzt quasi das als zentrale Veranstaltung verstanden werden soll.
Mhm. Was für Veranstaltungen sind da so denkbar? Also quer durch den Garten wahrscheinlich.
Also, ne?
Also jeder, der sagt, mein Fach hat auch was zu dem Thema zu sagen, kann das dann eben nach seinem Gusto versuchen auszugestalten.
Also ich glaube, das sind ja zwei Punkte. Der eine Punkt ist ja, es geht ja erstmal darum, ein Zeichen zu setzen. Also im Prinzip ist es ja so, dass durch das, dass man ein Zeichen setzen will, ist es ja vollkommen unabhängig, ob die Veranstaltung irgendwas mit Klimawandel zu tun hat oder nicht. Wenn man dann aber weiter drüber nachdenkt, da der Klimawandel ja nicht nur ein wissenschaftliches Thema ist und im Prinzip die Auswirkungen gehen ja in wahnsinnig viele Bereiche rein, ist es so, dass man sich kaum einen Bereich vorstellen kann, wo das keine Rolle spielt. Also das muss man sagen. Also das, man kann fast in jedem Bereich dann irgendwie eine Verknüpfung herstellen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss, ja. Also Bioverfahrenstechnik hat jetzt im Kern ist das Rechnen und Prozesse berechnen. Natürlich spiegelt es aber auch, es gibt Sachen, wo man Verfahren hat, die dann eben relevant sind für, was weiß ich, CO2-Reduktion oder so, ja. Das heißt also, dass es jetzt nicht so ist, dass sich jemand ausgeschlossen fühlen soll oder muss, ganz im Gegenteil, weil er sagt, ja, meine Veranstaltungen haben mit Klimawandel nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Aber es gibt natürlich Veranstaltungen, die von Haus aus näher dran sind. Und es ist wirklich, wenn man jetzt die Liste mal durchguckt, ich glaube, derzeit sind so um die 80 plus minus Veranstaltungen registriert. Und es geht wirklich durch alle Fachrichtungen. Also wir haben Musikwissenschaftler, wir haben Betriebswirtschaftler, wir haben Theologen jetzt auch drin, wir haben Künstler drin, jetzt Naturwissenschaftler. Natürlich haben wir auch Klimawissenschaftler drin. Also es geht wirklich durch alle Bereiche durch. Das ist freut mich sehr. Auch die Mitinitiatoren in Kleve sind schon durch alle Bereiche, also Politologen, Soziologen. Das ist wirklich toll. Also ich finde diese Vielfalt, also ich komme ja, wenn ich schon von Bayer Engineering sage, mit 65 Studierenden, finde ich eben auch diese Vielfalt der Bereiche toll, dass es nicht nur ein paar Ingenieure sind, die jetzt da diese Aktion machen.
In der Tat. Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie ist so das Feedback insgesamt, also nicht nur in Kleve, sondern ich glaube, es ist ja sogar, hat ja sogar international schon Wellen geschlagen.
Ja, also Wellen, muss man ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Also so sagen wir mal leichte Wellen. Ja. Okay. Es ist so, also Wellen muss man vielleicht eins nochmal dazu bemerken. Wir haben die jetzt auf 14. Juni gelegt. Es gibt schon in Deutschland einige Universitäten, wo im Prinzip da schon Prüfungswochen sind und gar keine Veranstaltungen mehr sind. Und gerade international ist es oft so, dass die Semester schon durch sind. Also das heißt, da wird es kaum Aktionen geben. Wir haben also international haben wir von einigen, gerade Kleve hat einige Partnerhochschulen, die haben wir halt einfach angeschrieben und von vielen von denen kam positive Rückmeldung. Aber eben ja, unser Semester ist schon rum. Wir haben ein paar, die auch international Aktionen planen und konkret machen wollen. Und jetzt in Deutschland selbst, was wir sehen ist, ich glaube, wenn ich die Postleitzahlenliste mir durchgucke, wir haben wirklich aus jedem Postleitzahlenbereich mindestens eine Veranstaltung oder mehrere. Also das ist schon so, dass das deutschlandweit ist und an vielen Hochschulen gemacht wird. Ja.
Muss ich ja wahrscheinlich dann auch erstmal ein bisschen rumsprechen. Ne? Also Sie sind ja jetzt, glaube ich, ein paar Wochen sozusagen mit dem Aufruf in der Welt. Vielleicht hilft ja auch dieses Gespräch noch ein bisschen, die Idee noch ein bisschen weiterzutragen. Also wir beim Stifterverband sind alle sehr begeistert von diesem Projekt und unterstützen das natürlich dann auch gerne.
Ja, das freut mich sehr und da sieht man natürlich, ich habe ja gerade gesagt, mit meinen 18 Followern, das ist natürlich das Problem bei Professoren, die Fridays for Future haben da einen gewissen Vorteil, dass die, sagen wir mal, die Zielgruppe etwas affiner ist zu den sozialen Medien. Ein Professor liest nicht so viel auf Twitter oder Instagram, deshalb ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, das dann zu verbreiten.
Okay. Gut, Sie wollen wahrscheinlich jetzt erstmal gucken, wie es läuft, denn ich hätte jetzt nochmal die Frage gestellt, wie geht es dann weiter, wenn es dann einmal gelaufen ist, wahrscheinlich schauen Sie, wie es gelaufen ist oder gibt es schon konkrete Pläne, sowas nochmal zu wiederholen oder vielleicht zu einer Dauereinrichtung zu machen oder wie auch immer.
Ja, ich hoffe ja eigentlich, dass es eine einmalige Aktion ist und wir es dann nie wieder brauchen. Weil, weil eigentlich, wenn sich dann was bewegt, dann könnte man ja sagen, ist alles gut. Leider lehrt, sagen wir mal, die Erfahrung, dass es eher nicht der Fall ist. Wir haben jetzt bewusst gesagt, diesmal konzentrieren wir uns aufs Klima. Aber Future ist ja nicht nur Klima. Sie wissen, Diversität, Artensterben und so weiter. Da gibt es also viele, viele Baustellen. Und es, sagen wir mal, es heißt ja nicht Climate for Future, sondern Lectures for Future. Ich denke, sicherlich kann man in diesem Kontext auch später mal Aktionen denken, die wichtig sind, die dann die Scientific Community als auch wichtig findet und in dem Rahmen was machen. Und dann kann man natürlich auch das Datum besser legen, sodass es dann so ist, dass im Prinzip auch alle Hochschulen auch international mitmachen können. Also das heißt, es ist noch nichts konkret geplant, aber es liegt fast in der Natur der Sache, dass man auf das aufbauen kann. Das wird man, wir sind ja bei den Scientists for Future dabei, das wird man mit denen natürlich dann, das wird komplett integriert und dann wird man das schauen, wie man das steuert. Also das ist sicher, sagen wir mal, eine natürliche Konsequenz, kann man fast schon sagen.
Okay. Ja, man muss wahrscheinlich sowieso mal schauen, wie sich alles weiterentwickelt. Genau. Ne? Auch Scientists for Future und Fridays for Future. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass das so schnell nicht wieder weggehen wird. Manche würden sich das vielleicht wünschen. Und ich glaube, die Frage der Schulpflicht haben wir ja jetzt auch schon rauf und runter diskutiert. Also ich vermute mal, das wird uns noch eine Weile begleiten und wahrscheinlich ist es auch notwendig, oder?
Also ich muss erst mal sagen, ich finde es toll. Also man muss eins mal klar sagen, Lectures for Future, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass an Hochschulen sowas passiert. Also das gab es vorher noch nicht mehr. Es gab schon immer so irgendwelche einzelne Veranstaltungsreihen, aber dass Leute wirklich sagen, ich streiche meinen Lehrinhalt und mache jetzt was anderes, weil mir das wichtig ist, ich glaube, das gab es noch nie. Aber das ist trotzdem eine ganz andere Baustelle wie bei Fridays for Future. Die Schüler, die wirklich sagen, ich gehe nicht zur Schule und mit Verweisen rechnen müssen und so weiter. Mein Sohn war da jetzt auch dabei, deshalb habe ich so ein bisschen auch mitgekriegt. Da wird schon geredet von Verweisen oder dass es sogar im Abschlusszeugnis drinsteht dann. Das ist also eine ganz andere eine ganz andere Fallhöhe, was die haben. Und ich muss wirklich sagen, großer Respekt, dass sie das trotzdem machen. Und dass die wirklich mal, weil der Jugend wurde ja immer vorgeworfen, ihr macht ja politisch gar nichts. Und das kann man jetzt nicht mehr sagen. Also, dass die wirklich auch sagen, hey, das ist unsere Zukunft und da muss was passieren und da aktiv sind. Und natürlich kann man immer diskutieren, ja, muss das mit dem Streiken sein? Aber ich habe das nur gesehen, als mein Sohn, als die bei einer Aktion waren am Wochenende oder so, da hat niemand davon Notiz genommen. Als es ein Streik war, sah es anders aus. Also das ist halt auch immer das Problem. Ich meine, da müssen natürlich auch vielleicht die Medien oder so sich ein bisschen an die Nase fassen und sagen, naja, das eine wird gar nicht zur Kenntnis genommen, wenn es aber ein Streik ist, dann ist es. Und dann brauchen wir sich natürlich nicht wundern, dass sie das als Streik machen und nicht anders. Ja, das ist, ja.
Ich meine, mit dem Thema Streik wäre es bei Ihnen natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Das haben Sie, glaube ich, auch in dem Aufruf irgendwo geschrieben. Ne? So als Beamter darf man ja erstens nicht streiken und muss sich sozusagen auch, zumindest was parteipolitische Äußerungen angeht, zurückhalten. Aber Sie lösen das jetzt halt über das Thema Freiheit der Lehre. Das finde ich eigentlich auch einen ganz, ganz interessanten Move.
Genau. Also ich finde es, erstmal muss man sagen, es ist gut und richtig, dass Beamte nicht streiken dürfen, auch Professoren nicht streiken dürfen. Und es ist auch gut und richtig, dass sich Beamte und vor allem Professoren parteipolitisch zurückhalten. Also es kann nicht sein, wenn ich in eine Vorlesung reingehe und dann sage, wählt was weiß ich, die Grünen oder die Linken und wählt nicht die CDU oder irgendwas. Also das geht gar nicht. Aber hier geht es ja auch nicht, das glaube ich, Klimawandel hat ja auch nichts mit Parteipolitik zu tun, weil ich meine, es haben 175 Nationen haben 2015 in Paris die Verträge unterschrieben und gesagt, wir wollen bis 2050 die Temperaturerhöhung um 2 Grad blocken. Und im Prinzip steht das Dokument, das ist völkerrechtlich bindendes Dokument, das müssen eigentlich alle demokratischen Parteien müssen sagen, wie kommen wir da hin? Also es mag dann sein, dass die eine Partei eine andere Lösung für das Wie findet, aber es kann eigentlich keine Frage geben, dass man was tun muss. Und das ist das, was für uns jetzt so ein bisschen, wir sind so ein bisschen erschrocken, dass es, sagen wir mal, bei den meisten Parteien jetzt so ist, man muss sich gar keine Gedanken machen. Und das ist, obwohl man selber die Verträge unterschrieben haben. Ich hoffe, dass das in 2 Jahren keiner mehr drüber redet, dass es Parteipolitik ist, weil jede Partei, also jede demokratische Partei, das natürlich im Programm drin hat. Und dass man dann eher drüber redet, wie konkret setzt man das um, das ist ja ganz okay. Das ist eine Demokratie, so muss es sein. Ja.
Okay, vielen Dank dafür. Also ich habe den Eindruck, dass unsere Demokratie lebt. Es ist viel in Bewegung und es ist schön zu sehen, dass wenn man sich sozusagen auf die Hinterbeine stellt und mal laut seine Meinung sagt, dass es dann auch durchaus gehört wird. Haben wir ja bei der Europawahl jetzt auch mitbekommen. Also ich finde es insgesamt eine gute Entwicklung. Vielen Dank für das kurze Gespräch. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wollten Sie noch irgendwas loswerden? Nö. Wunderbar, dann haben wir, glaube ich, dazu erstmal alles gesagt. Also wie gesagt, ich verweise nochmal auf die Webseite lecturesforfuture.org für alle, die noch mitmachen wollen. Man kann sich dort eintragen. Man kann unter dem Hashtag twittern, sich bei Facebook tummeln oder bei Instagram oder wo auch immer. Wird alles gerne gesehen und dient alles der Sache.
Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung, war sehr angenehm.
Alles klar, bis demnächst. Das war also mein Gespräch mit Joe Fensterle von der Initiative Lectures for Future. Der Stifterverband hat sie übrigens im Juni 2019 mit seiner Hochschulperle des Monats gewürdigt. Damit werden besondere Initiativen an Hochschulen ausgezeichnet, die nicht so bekannt sind, aber vielleicht durch die Auszeichnung einen kleinen Extraschub bekommen. Mehr Informationen zu den Hochschulperlen gibt es unter der Webseite hochschulperle.de. Einmal im Jahr, immer im Januar, stehen dann alle Hochschulperlen für die Hochschulperle des Jahres zur Wahl. Das Preisgeld beträgt dann 3.000 Euro. Danke für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuhören, bis demnächst.